Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich möchte den heutigen Abend mit einem Zitat von Dogen beginnen. Und ich denke, dieses Zitat wird uns durch das gesamte Programm führen. Den Buddha-Weg ergründen heißt sich selbst ergründen. Sich selbst ergründen heißt sich selbst vergessen. Sich selbst vergessen heißt eins mit den 10.000 Dingen sein. Eins mit den 10.000 Dingen sein heißt Körper und Geist von uns selbst und Körper und Geist der Welt, um uns fallen zu lassen. So, da haben wir ganz viel an Material drin und ich würde gerne anknüpfen an das letzte Mal, wo wir ja sozusagen ganz von Anfang an beginnen. Ui. Ein Teil. Da haben wir das. Ich glaube, das ist das. So, wir haben ja das letzte Mal begonnen mit Mahasi Sayadaw als die Person, die wahrscheinlich diese ganze Vipassana-Szene maßgeblich beeinflusst hat. Also burmesischer Meditationslehrer, hat in den 50er Jahren angefangen, in Burma im Auftrag der Regierung ein riesiges Zentrum zu initiieren. Der bekannteste Schüler, das, was wir uns letztes Mal angeschaut hatten, war ja Jnanaponika, der zu ihm hingegangen ist und dort Meditation gelernt hat und eine, in Anführungszeichen, Schülerin von Jnanaponika war Ayakema und das war die Ursula Lyon, Schülerin von der Ayakema. Und wir haben gesagt, der Hauptansatz des Vipassana-Ansatzes nach Mahasi Sayadaw ist die Technik des Benennens. Und es gibt einen neuen Begriff, den wir in dem Buch von Jnanaponika finden, Geistestraining durch Achtsamkeit. Und der Begriff ist reines Gewahrsein. Und das ist ein Begriff, der wird uns auch durch das gesamte, durch den gesamten Zyklus durchtragen. Und das ist ein Begriff, der ist nicht so explizit im Pali-Kanon drin. Insofern ist das eine interessante Nebenbemerkung von Jnanaponika, dass er diesen Begriff also schon in den 50er, 60er Jahren eingebracht hat. So, dann, da Mahasi Sayadaw aber sehr berühmt war, gibt es andere berühmte Schüler von ihm. Und zwar der berühmteste, die berühmteste Gang, müsste man sagen, sind die IMS-Leute. Jack Kornfield war bei Mahasi Sayadaw, Sharon Salzberg, Joseph Goldstein. Über diese Linie kommen wir dann auch zu Jon Kabat-Zinn, der nicht unmittelbar bei Mahasi Sayadaw war, aber der über die IMS-Linie Kontakt dazu hatte. Für den deutschsprachigen Raum ist vielleicht noch der Fred von Almen interessant, ein Schweizer. Und die Traditionslinie, die also von Mahasi Sayadaw bis auch heute noch weitergeht, ist, einer seiner Nachfolger war Sayadaw Upandita. Das ist der direkte Nachfolger von Mahasi Sayadaw in Burma. Und ein deutscher Schüler, der also in Lumbini, dem Geburtsort vom Buddha in Nepal, ein Meditationszentrum hat, ist Sayadaw Uwe Vivekananda, ein deutscher Mönch, der auch jetzt im IMS unterrichtet. Ja, und bei Vivekananda war ich also 60 Tage auf Retreat in Lumbini. So, also was ich zeigen möchte ist, dass all diese verschiedenen Meditationslehrer sich alle auf die Technik von Mahasi Sayadaw beziehen. Das ist das Interessante. Ja, mit unterschiedlichen Abweichungen, aber im Prinzip ist das alles diese Traditionslinie. Und
darf ich fragen, ist
Bhikkhu Bodhi ist Schüler vom Jnanaponika und der ist, das weiß ich jetzt nicht genau, ob der, also auch bei Mahasi Sayadaw, also die Spezialität von Bhikkhu Bodhi ist ja eher Textstudium. Das heißt, der hat extrem viel aus dem Pali-Kanon ins Englische übersetzt. Die englischen Übersetzungen von Bhikkhu Bodhi sind der momentane Standard, müsste man sagen. Ist im Wisdom Verlag, also ist die Samyutta Nikaya, eine Lehrredensammlung vom Buddha, dann also die mittellangen Lehrreden, die langen Lehrreden sind alle also von ihm übersetzt worden. Im Anschluss an, also er war, ist eigentlich der Nachfolger von Jnanaponika, tritt aber nicht so stark in Erscheinung als Meditationslehrer, zumindest in meiner Wahrnehmung. Wird vom IMS auch immer wieder eingeladen und da gibt es so eine starke Diskussion. Also der Bhikkhu Bodhi vertritt sehr traditionell mönchischen Theravada und die IMS-Leute sind da eher lockerer. Und die Amis sind sowieso lockerer und da gab es mal vor einigen Jahren eine ziemliche Diskussion, gehört jetzt die Wiedergeburtslehre, muss man die als Buddhist akzeptieren oder nicht? Und der Bhikkhu Bodhi hat da sehr vehement dafür argumentiert, die gehört dazu. Und wenn man das nicht akzeptiert, ist man kein Buddhist. So. Und da gibt es also viele verschiedene Diskussionen und verschiedene Interpretationen. In Österreich gab es die Diskussion auch und da ist man eigentlich zu dem Schluss gekommen, kann man nehmen oder kann man nicht nehmen. Das ist aus der Perspektive von Bhikkhu Bodhi nicht so ganz astrein. Aber es gibt halt verschiedene Interpretationen und ich denke, das ist ja auch wichtig wahrzunehmen. Es gibt nicht den Buddhismus, sondern es gibt verschiedene Interpretationen und das, womit wir uns eigentlich beschäftigen, also diese Art von Buddhismus in dieser Tradition, ist ein spezifisches Kriterium, ist die Meditation. Das heißt, der Haupttext, auf den sich diese ganze Gang, würde ich jetzt mal sagen, bezieht, ist das Satipatthana Sutta. Und das ist auch nur ein Text aus diesen, also wie viel sind das, 50 Zentimeter buddhistische Texte. Ja? Das heißt, da hat man einen Text herausgefischt. Es gibt noch einen zweiten Text, das Anapanasati Sutra, was sich sozusagen mit der Atemtechnik beschäftigt, beziehungsweise mit der Atemmeditation. Aber der allgemeine Basistext, der auch bei Jon Kabat-Zinn vorkommt, in einem seiner Bücher bringt er den Text auch, ist das Satipatthana Sutta. Das ist wichtig zu wissen. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass zum Beispiel das, was wir uns das letzte Mal ja angeschaut haben, dass der achtfache Pfad aus drei Schwerpunkten besteht. Einmal die Ethik, einmal die meditative Schulung und die Weisheit. Das taucht in der Weise im Satipatthana Sutta nicht mehr auf. Das wird vorausgesetzt. Da geht es eigentlich nur um, eigentlich ist es der Haupttext für die Meditationstechniken und der daraus entwickelten Einsicht und Weisheit. Das heißt, das Satipatthana Sutta setzt als Grundbegriffe zwei Begriffe, einmal Shamatha-Praxis, also Techniken für Konzentration, um Konzentration und innere Ruhe zu entwickeln, und das ist nicht spezifisch buddhistisch, sondern das findest du im Yoga, das findest du überall, und das Spezifische sind die Vipassana-Techniken. Und die Haupt-Vipassana-Technik ist die, also nach jeder, also im Satipatthana Sutta, wen das interessiert, kann in meinem Buch nachlesen, ja, als Literaturhinweis, gibt es nach jeder Übung, gibt es also die Vipassana-Übung und die besteht darauf, also jetzt bei den Körperbetrachtungen zum Beispiel, auf diese Weise verweilt er, also der Praktizierende, innerlich den Körper betrachten und er verweilt äußerlich den Körper betrachten oder er verweilt sowohl innerlich als auch äußerlich den Körper betrachten. Das Entstehen des Körpers betrachtet er, das Vergehen des Körpers betrachtet er, das Entstehen und Vergehen des Körpers betrachtet er. Nur Körper ist da, so ist sein Gewahrsein, also seine Achtsamkeit, gegenwärtig, soweit es Einsicht und und Gewahrsein verstärkt. Er lebt unabhängig an nichts in der Welt gebunden. Auf diese Weise praktiziert ein Bhikkhu, also ein Praktizierender, ein Mönch, die Betrachtung des Körpers. Das heißt, das ist genau das Thema der Veränderung. Das ist nichts anderes als eine Beschreibung von Anicca. Und das macht man bei jeder dieser Meditationsübungen als Vipassana-Übung. Und Vipassana heißt, also besteht aus zwei Aspekten. Der eine ist wie, das ist klar. Und das Passana heißt sehen, also die wörtliche Übersetzung wäre klar sehen. Also wesentlich ist der Aspekt des Sehens, weil den haben wir auch im deutschen Begriff der Einsicht. Also Einsicht entsteht nicht durch die Reflexion, dass ich über irgendwas nachdenke, sondern Einsicht entsteht, dass ich die Dinge wahrnehme, wie sie in meinem Geist funktionieren. Und wenn ich den Körper, eine Körperbetrachtung mache, zum Beispiel die Atembetrachtung, ist eine unserer Haupttechniken, oder auch den Bodyscan ist eine unserer Haupttechniken, dann werden wir feststellen, dass jeder Moment sich die Wahrnehmung verändert. Ja, einmal zieht es da, einmal bin ich weggedriftet, dann bin ich wieder da, dann zieht es woanders und keine Ahnung. Also, und das ist eigentlich die Vipassana-Übung. Also in jeder Wahrnehmung zu sehen, dass die Dinge sich verändern und zu sehen, dass es ein Prozess ist. Dass es niemanden gibt, der da irgendetwas beobachtet, sondern das Sehen ist Sehen ohne Sehenden. Das ist die Idee dahinter. Und das üben wir mit Hilfe dieser Übungen. Das heißt, wir beginnen mit Shamatha, also innere Ruhe herstellen, Konzentration herstellen, und dann erforschen wir die Prozesse. Und das Ergebnis der Erforschung ist, dass wir unmittelbar wahrnehmen, da müssen wir nicht groß drüber denken, müssen wir keine Bücher drüber lesen, sondern wir nehmen unmittelbar wahr in unserer Erfahrung, dass es nichts Fixes gibt. In der Erfahrung, dass es nichts gibt, was permanent bestehen, sondern was wir wahrnehmen, ist ein permanenter Prozess. William Jones, wenn ihr euch vielleicht erinnert, also der Psychologe Anfang des 20. Jahrhunderts, der die amerikanische Psychologie entwickelt hat, oder einer der Pioniere, der spricht von Bewusstseinsstrom. Ja, also wir nehmen einen Bewusstseinsstrom wahr. Wir nehmen keine Dinge wahr, sondern wir nehmen eigentlich Bewusstseinsprozesse permanent wahr. Und das Hauptkriterium ist, dass es ein Fließen ist, ein Strom. Und das ist nichts anderes als Veränderung. Und das ist die Hauptübung des Vipassana. Das heißt, bei jedem Aspekt können wir wahrnehmen oder können wir erforschen, dass sich die Dinge verändern. So, das ist Satipatthana Sutta. Und die Grundstruktur des Satipatthana-Suttas ist, so, am Ende habt ihr dann so ein ganzes Packet mit Kärtchen und dann wisst ihr, was ist das Wesentliche. So, die Grundstruktur das Satipatthana-Sutta ist, es gibt vier Grundlagen der Achtsamkeit. Und die erste Grundlage sind alle Übungen, die mit dem Körper zusammenhängen. Im Satipatthana-Sutta ist die Atembetrachtung, ist eine Körperbetrachtung. Der Bodyscan ist eine Körperbetrachtung. Wobei im Satipatthana-Sutta ist der Bodyscan sozusagen in vier Positionen möglich. Jon Kabat-Zinn legt Wert, dass man ihn im Liegen macht. Da besteht er vehement drauf. Im Satipatthana-Sutta kann man den Bodyscan, also die Körperbetrachtung, im Liegen machen, im Sitzen, im Stehen und im Gehen. Also in jeder Handlung eigentlich können wir wach und präsent, konzentriert die Handlung durchführen. Und in der Vipassana-Betrachtung können wir dann erforschen, dass in jeder dieser Handlungen unsere Wahrnehmung aus Prozessen besteht, aus Veränderung besteht. Es gibt dann noch die ganzen Leichenfeldbetrachtungen. Das sind Techniken, die wir in der Regel hier nicht so üben. In Indien war das offensichtlich so, dass die Yogis da zum Friedhof gegangen sind und die verwesenden Leichen betrachtet haben und auch da die Veränderung gesehen haben. Ja, wenn einer blau ist, dann wird er schwarz und dann, keine Ahnung, wenn er verbrennt, dann bleiben die Knochen übrig und ist die Asche und so. Das klingt für uns ein bisschen merkwürdig, aber es ist auch da nichts anderes als Veränderung. Ja, also ein ewiger Prozess. Das ist eigentlich die Hauptidee. Der zweite Bereich beim Satipatthana Sutta, wo wir Achtsamkeit üben können, ist, also der Pali-Begriff ist Vedana und das sind unsere spontanen Reaktionen, wenn ihr euch erinnert. Also spontane Reaktion als fühlt sich angenehm an, fühlt sich unangenehm an oder neutral. Manche übersetzen das als Empfindungen, andere als Gefühl. Man muss wissen, es ist nicht das Gefühl, was wir in unserer Psychologie als Gefühle wahrnehmen, sondern es ist diese spontane Reaktion, momentane Reaktion, woran sich dann sozusagen stärkere Gefühle aufbauen können. Aber das schauen wir uns dann das nächste Mal an. Aber das wäre erstmal die Übung, diese unmittelbare Reaktion wahrzunehmen. Ja, irgendwas passiert und unmittelbar reagiere ich drauf. Boah, das fühlt sich angenehm an oder unangenehm. Oder habe ich nichts Spezielles. So, das ist Vedana. Und das dritte ist Citta. Und Citta ist einer der Begriffe, der viele Bedeutungen hat im Pali-Kanon. Die Amis sagen meistens Mind, was man ins Deutsche nicht wirklich übersetzen kann. Was gemeint ist oder was zumindest im Satipatthana Sutta beschrieben wird, sind eigentlich Geisteszustände. Das heißt also, in welcher Verfasstheit ist der eigene Geist? Sind wir gierig drauf? Sind wir müde drauf? Sind also die Tönung sozusagen oder die Ursula sagt manchmal auch Stimmungen. Und der Unterschied zwischen einem Gefühl in westlicher Interpretation und einer Stimmung ist, dass wir in der Regel das Gefühl, können wir den Anfang beschreiben und das Ende. Also wenn wir uns ärgern, wissen wir, wann es angefangen hat und wir wissen auch, wenn wir wieder einigermaßen relaxed sind. Bei einer Stimmung ist es schwierig, den Anfang zu beschreiben. Ja, wenn wir einfach müde sind, können wir nicht sagen, ja, ab 5 Uhr war ich dann müde, sondern das geht so schleichend. Oder wenn wir morgens aufstehen und irgendwie haben wir das Gefühl, bah, alles mühsam heute, geht schleichend. Ja, und das sind sozusagen so, also die Schweizer sagen Tönungen des Geistes, ist auch ein nettes Wort, oder Stimmungen, oder wie man gestimmt ist. Also für die, die ein Musikinstrument spielen, also auch wie wir sozusagen gestimmt sind. Also ob zu viel Spannung drauf ist oder zu wenig zum Beispiel. Ja, das ist, also sind die Geisteszustände, Citta in dem Sinne. Und der vierte Bereich, oder die vierte Grundlage der Achtsamkeitssachen, das sind die Dhammas. Und da gibt es jetzt verschiedene Übersetzungen oder verschiedene Einteilungen. Die einfachste Einteilung wäre, man sagt, das sind die Gedankeninhalte. Ja, sind irgendein Gedanke, irgendeine Fantasie und dann nehme ich wahr, aha, das ist eine Fantasie während der Meditation. Oder ich nehme wahr, das ist irgendeine Erinnerung. Oder ich nehme wahr, das ist irgendeine Assoziationskette. So kann man es interpretieren. Im Satipatthana Sutta ist es nochmal stärker strukturiert. Das heißt, es ist eigentlich die Übung, sich die eigene Erfahrung in verschiedenen Konzepten bewusst zu machen. Und die Konzepte sind einmal die 5 Hindernisse, die beziehen sich auf die Meditationspraxis. Also wenn wir gierig nach sinnlichen Objekten sind, nach Sinnesobjekten, wenn wir ärgerlich sind, wenn wir träge oder müde sind, wenn wir aufgeregt sind oder wenn in uns Zweifel sind. Das sind die 5 Hindernisse Nibbarana. Ist für die Meditation wichtig, Wenn wir also in der Regel einen Retreat machen, dann werden wir alle diese Hindernisse wahrnehmen können. Und es ist hilfreich, wenn man das einteilt, wenn man weiß, aha, das ist das Hindernis Ärger oder das ist das Hindernis Gier nach sinnlichen Eindrücken oder wie auch immer. Dann gibt es weitere Einteilungen, die ein bisschen für die Praxis Struktur geben. Das sind einmal die fünf Skandhas, das schauen wir uns das nächste Mal an. Dann, was ist noch? Dann die sieben Faktoren des oder sieben Aspekte des Erwachens, irgendwie so ähnlich. Also das ist Achtsamkeit, Erforschen, Willenskraft, Entzücken, Ruhe, Sammlung und Gelassenheit. Und das ist so ein Set, wo wir positive Geisteshaltungen trainieren können. Ja, also wo wir im Alltag so ein bisschen eine Richtschnur haben, wie manifestiert sich eigentlich Erwachen im Alltag? Und da ist das so ein Set. Und dieses Set hat als Strukturelement einerseits ist es ein Trainingstool. Das heißt, wenn ich mir das Trainingstool Gelassenheit vornehme, kann ich im Alltag üben, gelassener zu werden. Ja, oder Situationen mir rausfischen und mal üben, gelassen zu sein. Ja, wenn ich irgendeinen stressigen Arbeitskollegen habe, könnte ich den mal als Hilfsobjekt oder als Gelassenheitstrainer nehmen und mir vorstellen, das ist mein Gelassenheitstrainer und jetzt gehe ich mal in Beziehung mit ihm und schaue mal, ob ich da Gelassenheit trainieren kann. Ja, also so sind alle diese sieben Aspekte ein Trainingstool und sie sind aber auch die Beschreibung eines Aspektes des Erwachens, also sozusagen eine Beschreibung des Zielzustandes. Ja? Das heißt also im klassischen Pali-Begriff wird das einmal ein Fahrtelement, das wäre das Training, was ich trainieren kann, und das Fruchtelement wäre das Ergebnis. Ja, das muss man sich so ein bisschen vergegenwärtigen. Und wir haben jetzt ein Raster, was sich auch durch den ganzen Kurs durchziehen wird. Das ist, wenn wir ganz, ganz am Anfang uns das nochmal anschauen, also bei ihm hier, wir müssten da hinsetzen und mal seine seine Biografie ein bisschen anschauen, dann gibt es einen interessanten Aspekt, und zwar es gibt, nachdem er also aus seiner Welt eines Prinzens oder Privilegierten ausgestiegen ist, also in die Hauslosigkeit gegangen ist, hat er 6 Jahre mit verschiedenen Lehrern geübt, Askese geübt oder Meditation geübt oder Yoga geübt, was auch immer. Und all dieses Training hat in seiner Wahrnehmung eigentlich nicht zu seinem Erwachen geführt. Das heißt, das Erwachen wird so beschrieben, dass er dann irgendwann mal sich ganz entspannt unter einen Baum gesetzt hat, hat dann so eine Erinnerung gehabt an so eine Situation mit seinem Vater, der auf dem Feld irgendwie das Feld gepflügt hat und er als Kind einfach nur präsent da war. Und in dem Moment, wo er offensichtlich alles losgelassen hat, also dieses ganze ich muss jetzt das unbedingt erreichen oder so, sondern in dem Moment, wo er einfach nur da war, hat es dann bei ihm Klick gemacht und das nennt man dann die Erfahrung des Erwachens. Das heißt, wir haben 2 Elemente. Wir haben einmal das Element der Anstrengung, Dinge zu tun, sozusagen langsam sich zu entwickeln. Und wir haben das Element, nichts zu tun. Und diese beiden Aspekte ziehen sich durch die ganze Geschichte des Buddhismus durch. Das heißt, einzelne Lehrer betonen eigentlich immer einen dieser beiden Aspekte. Und die meisten Lehrer sagen, beide Aspekte gehören aber zusammen. Man muss nur schauen, dass man die richtige Balance findet. Ja, also das wird uns noch im Laufe der Veranstaltung immer wieder beschäftigen, weil einzelne Lehrer halt auf einen speziellen Aspekt Wert legen. Okay, ich würde sagen, das war so ein bisschen der Theorie-Input. Satipatthana Sutta als Grundlagentext für die Meditation, die wir machen, ausgehend aus dem Theravada. Und die Betrachtung für nächste Woche hätte ich gesagt, dass wir uns, also das Anicca oder die Veränderung ist ja eines der drei Wesensmerkmale, womit also Einsicht im Buddhismus beschrieben wird. Das heißt, das eine ist also Einsicht in die Veränderung aller Phänomene, das zweite ist das Nicht-Getrenntheit oder das Nicht-Ich aller Phänomene, Anatta. Und das dritte wäre, dass also Dukkha, also die Leidhaftigkeit aller Phänomene. Und da gibt es jetzt zwei Aspekte. Und ja, also ich sage einfach mal, es gibt zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass man erforschen kann, wie wir uns selbst durch Anhaften an Dinge oder Phänomene oder Vorstellungen oder Erwartungen selbst Leid verursachen. Und das ist ein bisschen das Bild, wenn alles, was wir ja feststellen können, Veränderung, also in Veränderung ist, und wir versuchen nach etwas, was sich verändert, das festzuhalten, dann wird das nicht funktionieren. Ein Lehrer hat das so beschrieben, also es ist unmöglich, einen viereckigen Kreis zu malen. Das macht keinen Sinn. Und so mit der gleichen Idee macht es keinen Sinn, an sich verändernden Dingen sich festzuhalten. Weil die Dynamik einfach ist, die verändern sich trotzdem. Und wenn ich aber an diese sich verändernden Dinge oder Phänomene festhalte und merke, dass es nicht funktioniert, bin ich gefrustet. Das ist der Begriff des Dukkha. Das ist die eine Variante, wie man den Begriff füllen kann. Die zweite Variante, die ich auch spannend finde, ist, sich bewusst zu machen, dass nichts perfekt ist. Dass die Dinge einfach oft ganz anders sind und sich ganz anders entwickeln, als wie ich mir das selbst vorstelle. Auch das ist ein Aspekt von Veränderung. Und dieser Aspekt hilft uns aber, die sich verändernden Dinge einfach anzunehmen, weil wenn wir uns bewusst sind, dass es einfach nichts Perfektes gibt, dann ist es viel einfacher, die Dinge, weil sie ja nicht perfekt sind, auch in ihrem Unperfektsein zu akzeptieren. Und das bezieht sich nicht nur auf äußere Phänomene, die wir erfahren, sondern natürlich auch auf uns selbst. Das heißt, wir können ein bisschen diesen Druck herausnehmen, dass wir perfekt sein müssen, sondern wir sind so, wie wir sind. Und das ist im ersten Schritt erstmal vollkommen in Ordnung. Und aus dieser Selbstakzeptanz, uns selbst so anzunehmen, wie wir sind, entsteht alles Weitere. Und ich finde, das ist ein gutes Thema für nächste Woche. Und das habe ich in der Weise formuliert. Nichts ist perfekt. Und das ist der Aspekt Dukkha. Und ich denke, da haben wir auch viel Material. Also so unseren eigenen Alltag unter diesem Aspekt einfach mal zu erforschen. Das heißt also, wie wir mit Dingen umgehen, wo wir Dinge festhalten, wo wir uns das Leben selbst schwer machen, weil unser Anspruch oder unsere Erwartung an uns selbst oder auch an andere Menschen einfach ein bisschen starr ist. Wobei ich glaube, es ist wichtig auch zu sehen, dass Erwartungen erstmal auch okay sind. Ja, also das ist wie mit allen Gedanken. Wir haben nicht unter Kontrolle, welche Gedanken oder Erwartungen in unserem Geist auftauchen, aber wir haben unter Kontrolle, in Anführungszeichen Kontrolle, wie wir damit umgehen. Also ob wir uns von dieser, wenn eine Erwartung auftaucht, einfangen lassen und einengen lassen oder ob wir die Erwartung sehen und dann locker mit der Erwartung umgehen können. Das heißt, auch hier müssen wir nicht gegen irgendein Phänomen, was wir erfahren, kämpfen, sondern die Hauptpraxis besteht darin, das Phänomen wahrzunehmen und dann selbst zu entscheiden, wie ich in der Situation locker und entspannt handle. Danke.